Wir predigen zurzeit über die Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen, sie sind eine Jüngerlehre. Sie gehören, wie die Bergpredigt, schon zu der Jüngerlehre. Und viele merken das gar nicht, aber ich möchte das zeigen, das ist wirklich so. Und zwar, wenn wir in Matthäus oder in Lukas lesen, wir haben vorher die Versuchung Jesu. Und Lukas sagt, dass der Herr zurückkehrte in der Kraft des Heiligen Geistes von seinem 40-tägigen Fasten und voll Heiligen Geistes fing er seinen Dienst an. Und Matthäus berichtet im Kapitel vor diese Seligpreisungen, dass Jesus vorher anfing, seine Jünger zu berufen. Markus hat eine ganz andere Stelle. In Markus 3, da heißt es, Jesus ging ganz früh am Morgen zum Gebet. Bevor es hell wurde, ist er verschwunden von seinen Jüngern, von seinen Anhängern, die da waren. Und er geht ins Gebet und kommt zurück und dann steht er vor die Menschenmenge und er berief 12, die seine Jünger sein sollen, die immer bei ihm sein sollen und mit ihm zusammen durch die Dörfer und Städte gehen und das Evangelium predigen. Jetzt gibt es natürlich falsche Lehren über die ganze Bibel. Nicht nur die Zeugen Jehovas haben falsche Lehren, viele andere auch Leute, wo wir gar nicht meinen, lehren falsch. Denn viele sagen, die Jünger waren ja nicht gerettet. Sie sind erst gerettet am Pfingsttag. Aber das stimmt nicht. Denn Jesus hat seine Jünger berufen. Und es steht ja nicht alle Details da, was er mit ihnen, wie er mit ihnen gebetet hat, was er von sie verlangt hat, welche Übergabe oder wie er es gemacht hat, steht nicht. Auch am Pfingsten steht es nicht. Aber eins wissen wir, wenn der Tröster kommt, die Welt kann ihn nicht empfangen. Nur Bekehrte und Wiedergeborene können die Erfüllung im Heiligen Geist empfangen. Und deshalb sage ich das voraus, ich war letzten Sonntag nicht da und ich weiß nicht, was alles gesagt wurde zur Bergpredigt. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, das anzuhören. Diese Woche war sehr voll. Aber ich möchte vorausschicken, wir beschäftigen uns mit einer Jüngerlehre, mit einer Lehre, die nur für Gläubige gilt. Wenn Ungläubige versuchen, die Seligpreisung oder die Bergpredigt umzusetzen, das führt zu einer Katastrophe, weil es einfach ein furchtbares Leben sein wird, das nicht klappt, das immer wieder wird man auf die Nase fallen. Und so möchte ich mit Gottes Hilfe über diese zweite Seligpreisung, Marius hat letzten Sonntag gepredigt über die erste Seligpreisung, und der Herr Jesus sah auf dem Berg, es heißt, er ging auf einen Berg und er sah viele hungrige Menschen. Sie waren hungrig nach etwas. Sie waren leer in ihre Herzen, sie hungerten, hatten ein Verlangen nach dem Reich Gottes, nehme ich an. Und er fing an zu predigen. Und so fing er an, die Seligpreisungen eine nach dem anderen zu sagen. Die Seligpreisungen werden verschieden nummeriert. Ich sage, es gibt 9, für manche gibt es mehr, 12 und was weiß ich, man rechnet auch manche andere Verse noch danach hinzu. Egal, die ganzen Seligpreisungen werden wir durchgehen und versuchen als Gemeinde daraus zu lernen. Die Bergpredigt ist also nur für die Gemeinde, für die, die gerettet sind, so wie das Gesetz am Sinai nur für Israel war. Es galt nicht allen Völkern. Gott hat einen Bund mit Israel gemacht und für sie war das Gesetz am Sinai. Und es war ein Unterschied. Dort war alles mit Blitz und Donner. Es war schrecklich. Die Kinder Israel haben gezittert. Selbst Mose war total ergriffen von dieser mächtige Gegenwart Gottes. Die Berge bebten und man hörte Gott reden. Es war für viele eine schreckliche Situation. Und es war deshalb so, weil Gott wollte, dass die Israeliten aufwachen und merken, wie sündig ihre Herzen sind. Dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und hier, die Bergpredigt, ist eigentlich die höchste Darlegung der Literatur, die existiert in der Welt. Sie werden, sie sind von Jesus selbst, sie werden oft auch von ungläubigen Autoren beschrieben und benutzt. Und immer wieder kann man lesen, auch in säkulären Büchern, irgendeine Aussage aus der Bergpredigt. Diese 9 Seligpreisungen beinhalten tiefe Wahrheiten oder große Wahrheiten, oder man könnte es auch anders sagen, sie beinhalten 9 Gesetzmäßigkeiten, die für das Reich Gottes hier auf Erden absolut gelten. Also Grundsätze der neuen Welt könnten wir es auch nennen. So nennt es ein Bibelausleger. Vers 4 heißt, unser Text heute, glückselig sind, die Leid tragen. Oder manche übersetzen, die trauern. Das Rote sieht man gar nicht. Schade. Sieht man auf euer Große? Okay, hier sieht man es. Ich sehe gar nichts hin. Okay, sehr gut. Glückselig sind die Leidtragenden oder die Trauernden, wie manche andere übersetzen, denn sie werden getröstet werden. Möge Gott sein Wort segnen für uns alle. Möge er zu uns reden, das ist mein Wunsch. Zuerst müssen wir geistlich arm werden, das haben wir letzten Sonntag gehört. Zuerst müssen wir geistlich arm werden, unsere Bedürfnisse nach Gott erkennen, unsere Abhängigkeit von Gott, dass wir nichts erreichen ohne Gott, dass wir ewig verloren sind ohne Gott, dass wir ihn brauchen, selbst nachdem wir gerettet wurden, dass wir abhängig sind in unserem Alltag von Gott. Und dann als nächstes, und hier sehen wir wieder, es ist Jüngerlehre, denn wenn man gerettet ist, Gott will nicht, dass wir nur sagen, ganze unsere 60 Jahre danke nur für Golgatha. Es ist das Größte, was geschah, und wir sollten jeden Tag danken für unsere Rettung. Aber es ist nicht alles. Gott will uns weiterführen, dass wir wachsen geistlich. Zuerst geistlich arm, dann sollen wir anfangen zu trauern. Wir werden es gleich anschauen, welche Art von Trauer oder Leid tragen oder was ist gemeint mit dieser Aussage Jesu. Auf jeden Fall sagt Jesus nicht, selig sind die Fröhlichen, die viel Urlaub im Jahr machen können, die auf alle möglichen Inseln schon waren und überall das Leben genießen können, sich alles leisten können und schön braun gebrannt sind das ganze Jahr. Das hat er nicht gesagt. Das wünschen sich viele. Hier heißt es, glückselig sind die Leidtragenden, die Trauernden. Ich bin nicht dagegen, dass jemand Urlaub macht, dass jemand braun gebrannt ist, tut ja gut. Es soll ja gesund sein, wenn man nicht zu viel verbrennt. Aber es ist einfach wichtig, mal zu, dann können wir es besser behalten, was Jesus meint, zu sehen, was er nicht sagt. Er sagt nicht, selig sind, die immer fröhlich sind. Obwohl Paulus sagt, seid fröhlich im Herrn alle Zeit. Hier geht es um etwas anderes. Es geht nicht darum, dass du als Christ ein Trauriger mit langem Gesicht rumläufst. Darum geht es nicht. Um was geht es dann? Jesus, der selbst ein Trauernder war, der selbst eine tiefe Bürde für die Menschen in sein Herz trug, die ganze Zeit, Jesus, derselbe, das erfüllt, was er hier sagt seinen Jüngern. Er will jetzt, dass seine Jünger ihm ähnlich werden. Bei Lukas, habe ich nachgelesen, da steht in Lukas 6, 21 zu dieser Stelle, steht, glückselig sind, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und in Lukas 6, 25 sagt Jesus, weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Also es ist genau die gleiche Stelle in Lukas, aber in anderen Worten wiedergegeben. Selig sind die Trauernden. Oder man kann sagen, weh denen, die sich in der Welt wohlfühlen und nicht merken, dass sie einen Auftrag von Gott haben und nicht merken, dass sie die Menschen lieben sollten, dass sie ihr Mitmenschen lieben sollten und versuchen sollten, ihnen Gottes Evangelium weiterzugeben. Im Sprichwort heißt es, das steht jetzt nicht in der Bibel, lache mit der Welt, sie lacht mit dir. Weine und du weinst allein. So ist die Welt, das ist wirklich wahr, das sagt uns das Sprichwort und das ist ja eine tiefe Weisheit, die oft Leute erlebt haben in der Welt. Es mag uns wundern, dass Christus das Leid tragen oder das Traurigsein oder die Traurigkeit selig preist. Da uns doch manche andere Schriftstellen gleich in den Sinn kommen, wie ich schon sagte, Philipper 4, 4. Oder manche andere, Nehemia 8, Vers 4, Und es gibt aber auch eine göttliche Traurigkeit. 2. Korinther 7, Vers 10. Da spricht Paulus von einer göttlichen Traurigkeit, die zu Seligkeit führt. Unsere Traurigkeit kann also von Gott gewirkt, vom Geist geheiligt sein und muss so sein. Denn nur traurig reicht ja nicht. Ich kann traurig sein über alles, was ich sehe, was negativ ist. Was nützt es mir? Aber es gibt eine göttliche Traurigkeit, wie es in der Bibel immer wieder zu lesen ist. Männer Gottes hatten eine göttliche Traurigkeit. Menschen, die mit Gott gelebt haben, haben eine Bürde für das Reich Gottes schon im Alten Testament gehabt, auch im Neuen Testament, für die Sache Gottes. Es gibt auch eine weltliche, eine sündige Traurigkeit, eine Traurigkeit, die zu innerer Leere führt, zu Verzweiflung führt und nichts bringt. Es gibt eine Traurigkeit bei Menschen, die viel Verlust erlitten haben und sich das Leben nehmen. Das gibt es ja jeden Tag. Menschen, die irgendwo verloren haben und dann Schluss machen. Ein natürlicher Trauer für einen Freund oder Verstorbenen, Familienangehörige, ist auch ein Trauer. Ich war gestern auf einer Beerdigung, ein kleines Kind haben wir beerdigt, ein Baby. Wie traurig. Aber Gott in seiner Souveränität, glaube ich, hat keinen Fehler gemacht. Hat gesehen, für diese kleine Noah ist besser, wenn ich ihn gleich zu mir nehme. Weil die Eltern gläubig sind und das Kind ist geheiligt. Durch die Eltern steht in 1. Korinther 7 ganz deutlich. Also, keine Sorge, er ist beim Herrn. Ob die Engel, wer auch immer, aber man kümmert sich um dieses Kind. Er ist nicht verloren oder irgendwo in Not. Das Leidtragen, wovon Jesus hier spricht, ist ein besonderes Leidtragen. Es ist bestimmt durch die geistliche Armut. Die geistliche Armut, das ist ganz wichtig, dass wir damit anfangen. Ich habe selber die Predigt nicht gehört, aber ich weiß, was geistliche Armut ist, habe vor Jahren darüber gepredigt. Geistliche Armut ist auch, dass ich erkenne, ich brauche Gott. Ich bin so abhängig. Jeder Schritt, den ich mache, muss Gott bei mir sein. Kein Atem kann ich mehr atmen, wenn Gott nicht mitmacht. Ich stehe nicht mehr auf morgen, heute Nacht, wenn Gott nicht hilft. Alles ist ein Gnade, ein Geschenk Gottes. Jeder Atem, wie Paulus in Athen predigt, ist von Gottes Hand. Also Jesus redet nicht über diejenigen, die einen Lieben verloren haben und trauern. Auch für die gibt es Trost. Die Bibel ist voll davon. Aber hier, denke ich, ist auch nicht jemand gemeint, der emotiongeladen ist, der einfach nur traurig ist über irgendeine Sache, die er sieht, sondern wir fragen uns, um was geht es denn eigentlich, Jesus? Zwei Gedanken. Und anhand dieser zwei Gedanken wollen wir diesen Text verstehen heute. Wer sind die Leidtragenden, die Christus glücklich nennt? Und als zweites die Verheißung, die der Herr den Leidtragenden gibt. Zuerst mal unsere erste Frage. Wer sind die Leidtragenden, die Christus glückselig nennt? Sie sind in erster Linie die Bußfertigen. Menschen, die sich demütigen, die nicht arrogant und eingebildet sind, was sie alles können und gemacht und erreicht haben, die über ihr eigenes Versagen, die sich selbst kennen und wissen, ich bin abhängig von Gott. Geistliche Armut, damit fängt es an. Ich bin abhängig vom Herrn, ich brauche den Herrn bis zum letzten Atem meines Lebens. Wir sind geneigt, über andere zu urteilen. Aber wie wäre es, wenn wir alle in uns schauen und sagen, Herr, ich bin so abhängig von dir. Danke für deine Gnade in mein Leben. Danke, dass ich leben darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass ich mit dir rechnen darf. Gott wird durch das Leid, er möchte durch das Leid unser Charakter formen. Wir sind geneigt, oft auf andere zu schauen, wie gesagt, andere zu beurteilen, aber beurteile dich selbst. Jeder prüfe sich selbst, sagt die Bibel. Und wie sieht es mit unserem Charakter aus? Wie sieht es mit deinem, mit meinem Charakter aus? Wie können wir, oder wie reagieren wir in bestimmten Situationen? Wir können viele Sünde und Ungerechtigkeiten im Universum benennen oder wir können vielleicht vieles gar nicht ändern. Wir haben keinen Einfluss drauf, aber wir können anfangen bei uns. Jeder kann bei sich anfangen. Jeder kann sich Gott zur Verfügung stellen. Amen. Jeder kann bei seinem Charakter anfangen und vom Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist erlauben, dass wir geformt werden in Jesu Ebenbild. Wir müssen bußfertig für Gott, vor Gott leben. Es reicht nicht, einmal umzukehren, einmal Buße zu tun und sich zu bekehren. Wir müssen in dieser Haltung der Abhängigkeit von Gott bleiben. Das ist die erste Seligpreisung. Und die zweite zeigt, dass wir Leid tragen sollen. Und wir schauen gerade, wer sind diese Leidtragende und was für Leid, was für Trauer meint der Herr. Als David den Ölberg hinaufging und weinte, sein Haupt verhüllte, barfüßig ist er gelaufen, da sah Gott seine Niedrigkeit, sein gebrochenes Herz. Und die Bibel sagt uns, dass Gott sich erbarmt hat über uns. Niemals war er Gott näher, als wo er so kaputt war, so fertig war, als in diesem Augenblick. Gott hat gesagt in seinem Wort, sagt es uns auch heute, Joel 2,12, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen über unsere eigene Schuld oder Sünde, unsere eigene zu kurz kommen. Und in Offenbarung 3,19 lesen wir, welche ich lieb habe, die strafe ich, züchtige ich, so sei fleißig und kehre um. Buße geht der Freude voraus. Echter Zerbruch, innerer Zerbruch geht der Freude voraus. Göttliche Traurigkeit bewirkt ewige Freude oder ewige Seligkeit. Und das Leiden, wovon hier die Rede ist, ist ein aufrichtiges, herzliches, ehrliches Leiden über die Sünde, über, dass wir nicht so sind wie Jesus. Ich möchte sein wie Jesus. Es tut mir leid, dass ich noch nicht so bin. Manche Gläubige gucken, wie gesagt, immer nur auf andere, beurteilen andere und verachten vielleicht andere, denken, sie sind besser. Aber wir sollten alle uns demütigen vor Gott und alle um Gnade bitten. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieser ging gerechtfertigt, sagt Jesus. Der andere hat seine Schuld mitgenommen, der groß vor Gott stand und gedacht hat, er kann was vorweisen. Buße geht also der Freude voraus. Jesus meint, diejenigen, die ihre Sünde erkennen und bereuen und geistlich arm werden. Und damit hat es begonnen. Und in diese Abhängigkeit zu Gott kommen, abhängig von Gott werden. Haben wir nicht alle genug Ursache zu solches Leid tragen, zu solcher Traurigkeit? Betrübt zu sein wegen unserer eigenen Schlechtigkeit oder Sünde. Bedenken wir, wie viele und wie groß auch unser Vergehen, auch die Sünden, die wir gar nicht merken, die unbekannten Sünden. Es ist Sünde, Geschwister, ich habe vor 2 Wochen das gesagt, die Lieblosigkeit, aber auch nichts für Gott tun ist auch Sünde. Vernachlässigt Sünde, gibt es in der Bibel auch. Vieles wäre Sünde. Unser Auge, wenn es nicht geheiligt ist, sieht unsere Sünde gar nicht. Wenn wir nicht wirklich uns demütigen vor Gott, sehen wir nur die anderen, die Fehler haben. Wir stehen gut da. Bedenken wir, dass unsere Sünde Christus mit ans Kreuz genommen hat. Und er möchte, dass wir diese verändernde Kraft des Evangeliums auch erleben. Dann die Leidtragenden, zweitens denke ich, sind die, die teilnehmen an die Last der anderen. Die Bibel lehrt, im Neuen Testament finden wir immer wieder, dass wir Mitleid haben mit unseren Mitmenschen. Und das Teilnehmen oder Leid an Leid des anderen ist uns befohlen in der Bibel. Weinet mit dem Weinenden, freut euch mit dem Fröhlichen, eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn ich es nicht trage, erfülle ich auch das Gesetz Christi? Sicher nicht. Dann wäre ja das Wort nicht korrekt. Dann wäre hier ein Fehler. Und so könnten wir weitermachen. Eine ganze Liste finden wir in der Bibel, mindestens so lang, klein geschrieben, mit Gottes Auftrag an seine Kinder, die Not zu sehen und Mitleid zu haben, teilzunehmen am Not des anderen. Wenn ich weiß, jemand ist krank, dass ich dafür bete, nicht nur, wenn ich aufgerufen werde, sondern der Heilige Geist erinnert mich mehrmals am Tag zu beten, vielleicht mich hinzuknien, wenn ich zu Hause bin und bete für ihn und bitte Gott. Und es wird nicht umsonst sein. Jedes Gebet, der ehrlich gesprochen wird, wird zu Gott, wird bei Gott gesammelt. Der Herr Jesus selbst gab uns das so ein schönes Bild. Er kam deshalb zu uns, für uns zu leiden. Er kam ja nicht um seine Probleme willen, um seine Not willen, sondern um unsere Not willen. Er kam, um unsere sündige Traurigkeit in eine selige, göttliche Freude zu verwandeln. Er hat unser Leid, unsere Krankheit, unsere Schmerzen mit hinaufgenommen nach Golgatha. Und der Heilige Geist ruft uns auch durch diese Seligpreisung teilzunehmen, Mitleid zu haben mit allen, die leiden. Mit den Armen, mit den Kranken, mit den Menschen, die nicht fertig werden mit ihrer Not. Ich kann nicht sagen, bist selber schuld. Du hast es verurteilt, schau, wie du rauskommst. Das geht nicht. Wenn ich sage, ich bin Gottes Kind, ich bin Jünger Jesu, Jüngerin Jesu, dann ist mir befohlen, dass ich Mitleid habe, dass ich zeige, dass ich auch da bin für den Armen. Zu Mitleid für unsere verfolgte Brüder, Schwestern, dass wir beten, wenn auch möglich geben für sie, dass wir immer wieder sie vor Gott bringen. Wenn der Brotverdiener im Gefängnis ist, was glaubt ihr, wie viel Not da ist? Wenn der eingesperrt ist, der die Familie versorgt hat, die Familie muss schauen, wie sie sich versorgen. Nicht in jedem Land gibt es wie hier Sozialamt oder Bürgergeld. Das gibt es in den wenigsten Ländern. In vielen Ländern gibt es sowas überhaupt nicht. Da muss halt schauen, die Frau, wie die Kinder ernähren. Oder die in eine materielle Not geraten sind. Das kann jedem passieren, das kann dir auch, mir auch passieren. Dass wir mal in einer Not sind, Ungerechtigkeit in dieser Welt, so heiß in Jesu Mund, von ihm kam das Wort in Matthäus 24, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Menschen werden immer wieder betrogen, jeden Tag. Sie werden betrogen, ohne dass sie es merken. Sie merken vielleicht nur, dass sie betrogen wurden. Und die in materieller Not sind, sind manchmal auch von Gott uns vor Augen gestellt, dass wir ihnen helfen. Klar, wir haben es leicht. Wir leben in einem Teil der Welt, wo es viel einfacher ist, durchzukommen. Zu Mitleid über die Verlorenen um uns herum, auch das gehört dazu. Dieses Leiden, dass die Menschen um uns, die wir kennen, mit denen wir zu tun haben, noch nicht gerettet sind, dass sie verloren sind. Diese Empfindsamkeit, der Heilige Geist will dich empfindsam machen für die Menschen, die um dich sind, die noch nicht gerettet sind. Abraham Lincoln, der hat mal gesagt, damals ging es um die Sklaven, um die Abschaffung der Sklaverei. Und er hat gesagt, es tut mir jeder Mensch leid, der die Peitschenhiebe auf dem Rücken seiner Mitmenschen nicht fühlt, nicht selber fühlt. Es hat ihm so leid getan, dass diese Leute einfach geschlagen werden. Wenn sie nicht schwer genug arbeiten, bong, einer hat aufgepasst, der hat sie gejagt, geschlagen. Und die, manche haben vielleicht gelacht, aber der Präsident selber hat es erkannt. Er war selber gottesfürchtig und hat erkannt, er rief ja ganz Amerika zu Fasten auf, wenn ich es richtig weiß. Ich habe es auf jeden Fall mal gelesen, dass er es war. Und hat gesagt, wir rufen einen Fastentag aus. Unsere ganze Nation soll vor Gott stehen, beten und fasten. Und all diese Dinge zeigen, wie hart, wie unbarmherzig Menschen sind, die nicht wiedergeboren sind, die nicht von Gott durchdrungen sind, deren Charakter nicht bearbeitet ist. Man kann sogar gläubig sein. Ich habe nicht einmal von Gläubigen Sachen gehört, die mir gar nicht gefallen haben. Dass die Armen selber schuld sind, dass der selber schuld ist oder so. Man kann so leicht urteilen und merkt gar nicht. Jesus hat gesagt, ich war nackt, ihr habt mich nicht begleitet, ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht, ich war krank, ihr habt es nicht, ich war. Wo warst du her? Wann haben wir dich so gesehen? Wenn ich es mit einem meinen Kleinen getan habe, habt ihr es mir getan. Also diese Stelle reicht, Matthäus 24, letzter Abschnitt, dass wir sehen, der Herr denkt nicht so, wie die Mehrheit vielleicht heute denkt. Tränen gehören manchmal auch zu unserem Leben, wenn wir wirklich Jünger Jesu sind, die wir für andere vergießen, nicht für unsere Probleme. Die zählt nicht. Die zählt vielleicht gegenüber Gott, damit er mich erhört für meine Situation. Aber Tränen, die wir für andere vergießen, von Jesus steht in Hebräer 5, Vers 7, er hat in den Tagen seines Fleisches viel Gebet und Flehen mit Tränen zu Gott gebracht. Und Gott, der Vater, hat ihn auch erhört, weil er Gott in Ehren gehalten hat. Er hat mit Ehrfurcht gebetet, aber er hat nicht für sich gebetet. Er hat geschrien für alle möglichen Situationen und er ist erhört worden. Wenn wir in unserer Abhängigkeit von Gott sind und wenn wir dieses Gefühl haben, ich bin völlig abhängig, ich kann nichts machen ohne Gott. Wenn wir dieses Empfinden, wenn Gott unsere Augen dafür geöffnet hat, dann können wir kommen, dann können wir auch leicht weinen für die Not der anderen. Denn auch er ist abhängig von Gott. Der Christ soll alle Zeit fröhlich sein, lehrt Paulus im Philipperbrief. Und doch Jesus sagt, er soll auch alle Zeit ein Trauer in sich tragen. Und deshalb versuchen wir es zu verstehen noch besser. Es kommt darauf an, dass wir nicht ein bloßes passives Leiden haben in uns, sondern Leiden kann nicht nur beten, sondern es kann auch zum Fluchen bringen. Menschen fluchen jeden Tag, weil sie leiden, weil sie bestimmte Probleme durchmachen, weil sie Krankheiten durchmachen. Sie schimpfen mit Gott, sie schreien rum und sind überhaupt nicht leidtragend, sondern das Gegenteil kann auch passieren. Ein betendes Leidtragen ist hier gemeint. Ein Leidtragen, der sich beugt unter Gottes Hand. Er ist souverän. Wenn er Leiden zulässt, dann habe ich nicht ihn anzuklagen. Dann kann ich sagen, Herr, danke, danke, rede zu mir, lehre mich, was du willst du mir sagen durch dieses Leiden. Da würden jetzt wieder andere fromme Gruppe kommen, die würden sagen, du musst gebieten, jede Krankheit ist vom Teufel. Gebiete, jage sie im Namen Jesu. Auch nicht biblisch. Natürlich kann ich beten. Etwas kann ein Angriff sein, es kann aber auch eine körperliche Krankheit sein. In beidem Fall darf ich beten. Aber Trauer über die Unbußfertigkeit der Welt, über den verlorenen Zustand meiner Mitmenschen oder Trauer über manches, die nicht so ist, wie es sein sollte, auch in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Jesus hatte einen Namen, der Mann der Schmerzen, der immer wieder genannt wird, vielleicht so Karfreitag, wenn wir über die Passion reden. Er hat in den Tagen seines Fleisches geweint, gelitten, gekämpft. Und nicht umsonst nennt ihn Jesaja den Mann der Schmerzen. Mose betete, Herr, wenn du das Volk vernichten wirst. Einmal war es so, dass Gott gesagt hat, geh aus ihrer Mitte, ich werde dieses Volk vernichten wegen ihrer Sünde, ihr Götzendienst. Mose hat gesagt, wenn du das Volk vernichten wirst, fang bei mir an. Und da sieht man, wie Mose das Volk liebte. Mose hatte diese Bürde in sich, diese Trauer, die Gott gefällt für das Volk. Und die Seligkeit der mitfühlenden Herzen ist hier vielleicht in dieser Seligpreisung. Wie wunderbar, wenn Menschen dahin kommen, dass sie mitfühlen mit ihren Mitmenschen. Der Heilige Geist will uns dazu bringen, bin ich überzeugt, dass wir laute, mitfühlende Christen sind, die miteinander, aber mit unseren ganzen Mitmenschen um uns herum tragen. Diese Trauer geht über persönliche Verluste hinaus und führt zu einem mitfühlendes Herz, zu einem Leidtragen vor Gott für andere. Durch eigene Trauer können wir das Leid anderer viel besser verstehen. Wenn ich weiß, jemand hat schon diese Sache erlebt, ist hier durchgegangen, dann würde ich ihm glauben, er kann mich gut verstehen. Wenn ich in der Seelsorge sage, ich verstehe dich sehr gut, habe aber nie sowas erlebt, dann ist das Quasselei, nur Worte, leere Hülse. Aber wenn ich da schon durch bin und sage, du, ich habe das auch erlebt, schau mal, bei mir war es so und so, ich kann dir gerne helfen, dann ist es eine ganz andere Sache. Aber wenn ich keine Ahnung habe und es nur so sage, dann ist es wieder rein menschlich. Man möchte irgendwie, ja. Jesus selbst, der mitfühlend mit der Menschenmenge war, Matthäus 9, ab Vers 36 wird uns erklärt, und da heißt im Vers 38, 39, er sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten. Und er sah, wie ausgeliefert sie sind, allen möglichen Pharisäern, Lehren, die nichts bringen. Und sein Magen drehte sich. Es wurde ihm schlecht dabei. Griechisch so steht es. Sein Eingeweide hat sich gedreht. Ich habe es nachgelesen. Das heißt, Jesus hat einen tiefen Schmerz empfunden. Wie wenn jemand nicht mehr kann, sein Magen hält. So hat es ihm leid getan, dass die Menschen vernachlässigt sind. Die Pharisäer haben sich nicht gekümmert um die Seelen dieser Leute. Wahre Trauer führt zu liebevollen Taten. Jesus fing an, ihnen die gute Nachricht, das Evangelium zu sagen. Und Jesus preist die selig, würde ich auch sagen, in diese Seligpreisung, die Geduld haben. Die Geduldigen gehören hier rein. Es liegt ein großer Segen, wenn wir geduldig sind und nicht vorbeigehen an die Not. So wie der Levit oder der Priester, der schnell vorbei, ich habe ja Termine, ich muss um 10 Uhr da sein, ich muss schnell weiter, ich bleibe nicht stehen. Aber der barmherzige Samariter, auch wenn er Termine hatte und vielleicht mehr zu tun hatte wie beide zusammen, ist er stehen geblieben und hat den Kranken auf seinen Esel getan, hat ihn behandelt mit dem, was er dabei hatte. Er hatte Mitleid mit dem Verletzten. Er hat nicht gesagt, du arme Tropf, warum musst du auf diese gefährliche Straße kommen? Hättest du doch drüben gehen können, da ist keine Gefahr. Und was man alles so erfindet, wenn man helfen soll, warum man nicht hilft. Ich bin zu alt, ich habe zu viel gesehen, was mich verletzt hat, wie Leute reagieren, wenn andere in Not sind. Aber ich habe einmal Not gesehen, ich sage euch nicht wo. Und ich bin gegangen, ich habe gesagt, hey, ich kann nicht helfen, was soll ich machen? Auf dem Weg nach Hause hat Gott mich ganz schön gepackt. Ich habe angefangen zu weinen. Herr, wie soll ich helfen? Ich kann doch nicht helfen. Wie soll ich helfen? Was soll ich machen? Und Gott hat angefangen, mit mir zu reden. Du musst helfen. Wenn du nicht hilfst, du kannst, wenn du willst. Ich werde es dir sagen, wie. Und glaub mir, Gott hat mir echt geholfen. Und das war für mich eine Erfahrung, die hätte ich nicht gedacht, dass ich es mache im Leben. Not schreit auch zu Gott. Wir haben manchmal keine Ahnung, warum Menschen in Not sind. Aber nicht hektisch vorbeilaufen an der Not, sondern geduldig sein, warten, beten, offen sein. Herr, was kann ich machen? Das Leid soll zu unserer Erziehung dienen. Wenn ich leide, das formt mich. Der Professor Hilti schreibt in einem seiner Bücher, habe ich gelesen, man sieht es einem Menschen schon äußerlich an, wenn er kein Trübsal gehabt hat. Während Menschen, die durch schwere Not gingen und trotzdem Gott treu geblieben sind, haben etwas Wertvolles an sich. Das war ein kluger Mann, der hat viele Bücher geschrieben und gute Sachen zusammengeschrieben, seine Beobachtung. Und es ist wirklich so, ich habe Leute getroffen, ich habe sie nicht gekannt. Wenn du mit denen ins Gespräch kommst, merkst du, Mensch, wie wertvoll. Jede, egal um was es geht, wunderbare Gedanken, die habe ich noch nie gehabt. Und es ist eine Bereicherung, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und dann erfährst du, was die gelitten haben, woher die kommen, was für schwierige Situationen sie durchgemacht haben. Denn im Leid wird unser Ohr empfänglich für die Stimme Gottes. Wir werden nicht nur einmal gebrochen, immer wieder gebrochen und sind offen für was Gott sagen will. Ich glaube, wir haben zu wenig Leid. Nicht, dass ich euch Leid wünsche. Jesus sagt, selig oder glückselig sind die Leidtragenden. Das Leid soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Die Zeit des Leidens, sagt Paulus, ist nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden, so schreibt er an die Korinther. Es ist nicht wert. Das, was uns erwartet, ist so viel herrlicher, dass das wenige Leiden in diesem 70, 80 Jahre, was ein Mensch durchmachen kann, ist nichts. Ist nur Schatten. Der Mensch ist geneigt, jede Last, jede Kreuz abzuschütteln. Man möchte doch nicht leiden. Man möchte doch so bei kleinster Krankheit schnell, der Arzt schnell hin, schnell ein Medikament. Vielleicht ist es bei euch nicht so. Glücklich die Leidtragenden. Selig sind, die im Leidtragen geduldig sind und nicht unter Gottes Führung und sich bewusst unter Gottes Führung stellen und nicht weglaufen. So wollte ich sagen. Christus spricht also selig die Trauenden. Ich hoffe, wir verstehen langsam, um welches Trauer es geht. Um welche Trauer. Solche, die durch den Tod, zum Beispiel ein Nahverwandten, ein Kind oder ein Mutter, Vater oder Ehepartner verloren haben. Klar, es ist Schmerz. Jeder Schmerz tut weh. Jede Trennung ist Schmerz. Jesus weint mit Martha und Maria. Als Lazarus gestorben ist, Johannes 11, und er weinte. Die Leute haben gesagt, schaut mal, wie sehr er ihn lieb hatte, dass er weint. Bevor er geboten hat, dass Lazarus aufsteht, weint Jesus mit ihnen. Gott ist immer da, für die Hinterbliebenen, Witwen, Waisen, die jemand verloren haben, die sich allein fühlen. Zum Beispiel, die menschliche Erfahrung der Trauer kann sehr verschieden sein. Bei Maria und Martha, da lesen wir, dass Jesus mit ihnen fühlt. Und natürlich war es dann ein schönes Happy End. Es war kein Film, sondern es war echt, dass Jesus am Schluss sagt, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes gewesen und er sagt, Lazarus, komm heraus, und er kommt auch heraus. Aber bei Hiob war es schon anders. Es gibt ganz verschiedene Leiden, die wir durchmachen. Hiob, durch viele Prüfungen muss er durch, da kommen falsche, manches war vielleicht gut, was seine Freunde getan haben, die haben ja tagelang geschwiegen. Stell dir vor, jemand leidet, dann kommt XY, die sagen ihm, der gibt den Rat, der gibt den Rat. Alle geben ihm Ratschläge. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Als ich gefragt wurde, ob ich bei der Beerdigung gestern die Beerdigung halte, ich habe gedacht, was soll ich da sagen? Nach 2 Stunden nach der Geburt stirbt das Kind. Was soll ich da sagen? Beide sind gläubig, die Große ist gläubig. Warum stirbt das Kind? Versteht ihr? Ich habe erst mal gesagt, ich habe wirklich so gedacht, ohne dass ich jetzt das, was ich hier sage, bedacht hätte. Ich habe am liebsten gesagt am Anfang, am liebsten würde ich mit euch weinen oder ruhig sein die ganze Zeit, mit euch trauern. Hiobs Freunde haben geschwiegen. Mund zu, nicht nur 5 Minuten. Tagelang haben sie nichts gesagt. Sie sind da bei Hiob und wollten zeigen, wir haben Mitleid mit dir. Aber nachher haben sie viel geredet, auch viel nicht so gute Sachen. Ich will nur sagen, manchmal kommen die falschen Ratgeber, die sagen dir das, der andere sagt das, der andere. Dann bist du ganz durcheinander, du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Hiob, am Ende tröstet ihn Gott. Er hat auch mit Gott diskutiert, hat ungerecht gefühlt, seine ganze Situation. Und doch Gott hilft ihm am Ende wunderbar. Oder nehmen wir David, als er trauerte. Er hat seine ganze Trauer in verschiedenen Psalmen zum Ausdruck gebracht. Wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir, wie er in seiner Trauer Gottes Trost erfährt. Man kann sagen, Trauer hat eine heilende Kraft. Die Trauer kann eine heilende Kraft in dein, in mein Leben haben. Während wir trauern um das Reich Gottes, um Menschen, die nicht gerettet sind, um Dinge, die nicht richtig sind, der verlorene Sohn sogar, er ging in sich, heißt es. Plötzlich ist er traurig, ein Trauer kommt über ihn und merkt, er ist verloren. In mein Vaters Haus haben selbst die Knechte besser. War ich ein Dummkopf, dass ich weg bin? Schnell zurück, kann ich überhaupt zurück? Ich gehe zurück, aber ich schäme mich. Ich werde sagen, ich will lieber als ein Tagelöhner sein. Vater, vergib mir, ich will ein Tagelöhner sein. Aber der Vater wiederherstellt sein Sohnschaft und gibt ihm wieder volles Recht. Trauer hat also eine verändernde Kraft, auch in unser Leben. Glaubt mir, Trauer ist nichts Schlechtes. Trauer macht einen Menschen Jesus ähnlicher, wenn man sich Gott hingibt, wenn man mit Gott unterwegs ist. Es kann aus Asche Schönheit machen, wie es Jesaja sagt. Er verwandelt negative Dinge in wunderbare positive Dinge. Trauer verbindet uns mit anderen Menschen. Plötzlich hat dieser Mensch Zeit, weil Trauer da ist. Plötzlich rennt er nicht nur seinem Sport nach, seinen Zielen nach. Plötzlich hat er Zeit für andere. Vorher hat er keine Zeit gehabt. Ich habe mein Zeugnis gehört. Das war ein Amerikaner, der hat Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, Leute, ich war ein sportlicher Mensch. So um die 40 war er. Ich bin jeden Tag meine Strecken gerannt. Und Sport war heiliger wie alles andere. Natürlich war ich hier in der Gemeinde, aber ich musste schnell weg, weil ich hatte viel zu tun und immer, man hat rausgehört aus seinem Zeugnis, Sport war irgendwann wichtiger wie Gott, wichtiger wie alles. Aber er war noch in der Gemeinde und plötzlich hat er einen Herzinfarkt, kommt auf Intensivstation und dort hat er viel Zeit nachzudenken, er kann keinen Schritt laufen. Er muss liegen, wochenlang. Die haben ihn zwar gerettet, aber sein Herz hat einen Schaden erlitten. Jetzt gibt er Zeugnis und jetzt fällt sein Zeugnis so aus, dass er sagt, erst dort auf der Intensivstation habe ich gemerkt, wie egoistisch ich bin. Meine Gesundheit war alles, Gesundheit war alles. Eigentlich hätte ich sagen sollen, für mich war Gesundheit 10-mal wichtiger wie Gott und wie alles andere. Aber ich habe es gar nicht gemerkt. Erst auf der Intensivstation habe ich nachgedacht über mein Leben. Wie ein Film lief mein Leben ab und ich sah, wie egoistisch ich gelebt habe, dass ich nichts übrig hatte für meine Mitmenschen. Jetzt, ich habe mich entschlossen, so viele Tage mir Gott noch gibt, werde ich um mich schauen, wo kann ich jemand helfen? Hallo? Ich würde sagen, dann ist es ja zum Segen, dass du diesen schweren Herzinfarkt hattest. Auch wenn es einen Nachteil hat jetzt für deine Gesundheit, aber du wurdest verändert durch dein Leid, durch Gottes Eingreifen. Es muss nicht so drastisch sein. Es kann auch so sein, dass du dich heute entscheidest. Und manchmal gehen Menschen durch ganz schwierige Situationen. Schwer geprüfte Menschen, sagt man, ein altes deutsches Wort, schwer geprüft. Manche müssen große Trübsal, große Not durchmachen, leibliche Krankheit ohne Ende. Und auch da ist Gott gegenwärtig. Und wir schließen mit der Verheißung. Die Verheißung für die Leidtragenden lautet, denn Jesus Christus sagt es und deshalb gilt es, denn sie werden die Leidtragenden, die Traurigen, die um die richtige Sache trauern, die werden getröstet werden. Amen. Sie werden getröstet werden. Nicht vielleicht, nicht manche von ihnen, nicht einzelne von ihnen, die sich anstrengen. Nein, alle, jeder Einzelne, der trauert um die richtigen Dinge, sie werden getröstet werden. Halleluja. Sie werden getröstet werden. Aber wir wollen jetzt schon alle Trost haben. Wir wollen jetzt schon alles haben in diesem Leben. Aber es geht manchmal nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Es ist eine gegenwärtige und eine zukünftige Verheißung. Ich würde sagen, es ist auch eine gegenwärtige Verheißung. Gottes Verheißungen, sie beinhalten Trost in diese Welt schon. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Weinend gehen sie hin, streuen ihre Samen und sie kommen zurück, jubelnd und bringen die Ernte an. Ist das nicht wunderbar? Weinend gehen sie hin, weinend streuen sie den Samen, weinend haben sie Mitleid miteinander, weinend kann ich trauern. Es gehört Weinen dazu, aber es liegt ein Segen drauf. Zu diesem Trost gehört auch die Sündenvergebung, die wir empfangen haben. Wir haben Sündenvergebung, die anderen haben es noch nicht, die nicht gerettet sind. Ewiges Leben, die Zusage, wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens, halten fest dran. Ich weiß, wenn ich meine Augen schließe, dass ich beim Herrn bin. Welch eine wunderbare Gewissheit. Die Verheißung für die Gläubigen ist schon in diesem Leben. Wir haben diese völlige Gewissheit der Annahme an Christi Stelle. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir ihn sehen werden, werden wir sein wie er. Halleluja. Und in all den tiefen Phasen des Lebens, des Trauers, der Tränen, der, was weiß ich, der Täler, wo wir durch müssen, erfahren wir Gottes Beistand schon jetzt in diesem Leben. Halleluja. Johannes Michael Fenberg, er war Pastor im Allgäu, durch einen Unfall verlor er einen Bein. Und er hat dem Arzt gesagt, ich will die Knochen meines Beines haben, den großen Knochen will ich haben. Ja, was wollen Sie damit? Ich will den schön auf meinen Schreibtisch tun. Das hat er wirklich gemacht. Den Knochen vor dem Bein schön sauber gemacht, hat er auf dem Schreibtisch aufbewahrt. Und er hat immer wieder behauptet, diese Knochen erinnern mich, dass kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ohne der himmlische Vater, dass er es zulässt. Diese Knochen haben ihn demütig gehalten. Gott war dabei, als du im Unfall dein Bein verloren hast. Er hätte es auch behalten können. Aber Gott sah es für dich besser, wenn du mit einem Bein gerettet bist, als mit zwei in die Hölle gehst. Warum auch immer. Aber er hat selber das behauptet. Und er selber schreibt, diese Knochen hat mich jeden Tag angepredigt. Du bist abhängig von Gott. Du bist ganz abhängig von Gott. Sehr abhängig. Rechne mit Gott auch heute. Er hat schönen Platz auf seinem Schreibtisch für diesen Knochen gehabt und hat weiter Gott gedient. Es ist auch eine Tatsache, dass der Leidtragende nicht so leicht sündigt wie der, dem es total gut geht oder der leichtfertig lebt. Aber diese Verheißung ist auch zukünftig. Er schaut in die Ewigkeit. Es zeigt hinüber ins Jenseits. Viele haben kein Jenseits. Hast du Jenseits? Hast du den Glauben, dass du gerettet bist, dass du Jesus gehörst? Wenn du die Augen hier schließt, das kann ja heute schon geschehen. Wir wissen ja gar nicht, wie oder wann oder wo wir sterben. Es kann jede Zeit sein, ob man jung oder alt ist. Es ist ein zukünftiger auch, denn sie sollen getröstet werden. Im Jenseits sollen sie den ganzen Segen des göttlichen Trostes empfangen. Sie werden getröstet werden. Wie der arme Lazarus, von dem in Lukas 16 heißt, er hat in diesem Leben viel gelitten, jetzt wird er getröstet. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und so weiter. Ich kann noch vieles hier sagen. Der Himmel ist der Berg der Freuden, auf die man gelangt durch das Tal der Tränen, hat jemand gesagt. Es ist wie so ein hoher Berg der Freude, der Seligkeit. Aber man langt nicht hin, ohne durch Täler zu gehen. Manchmal führt uns Gott durch tiefe Täler. Selig sind die Leidtragenden. Man könnte es auch übersetzen, selig sind die Anpacken, die nicht nur an sich denken, nicht nur an ihre Not denken, die Not des anderen sehen. Hallo, Herr, öffne ihm die Augen, hat Elisa gesagt. Und sein Knecht plötzlich hat die Augen und sieht eine Schar von Engeln um das Haus vom Propheten herum. Und er ruft hinaus, es sind mehr auf unserer Seite wie auf ihrer Seite. Die ganzen Soldaten, die kamen, waren eine Menge, aber auf unserer Seite sind doch mehr. Hat er gleich erkannt, vorher hat er nichts gesehen. Er hat Angst gehabt, er zittert. Hey, die ganzen Feinde sind da. Öffne unsere Augen, Herr, die Not des anderen zu sehen. Ein zukünftiger Segen. Was ist unsere Anwendung? Kommen wir zum Schluss. Wir prüfen uns, ob wir bereits Trauernde sind, nach Jesu Worte. Wie kann ich mich prüfen? Bist du schon ein Trauernder? Oder lebst du vor dich hin ein egoistisches Leben? Wir haben gesehen, wer die Leidtragende sind und was die Verheißung für die Leidtragenden ist oder sind. Sie sind die Bußfertigen, haben wir gesehen, die teilnehmen am Leid des anderen, die Geduldigen, die nicht vorbeilaufen dran, die mittrauern, die mit anpacken, die oft selber durch Prüfungen gegangen sind und Schweres durchgemacht haben, die nicht besorgt sind über äußerliche Dinge, über irdische, materielle Dinge, was ihnen am meisten zu schaffen macht, nein, sondern über ihre innere Werte, über die Beziehung zu Gott, über Gottes Reich, über die Mission, über die Verfolgten, über, man könnte vieles aufzählen hier. Jeremia weinte in Jeremia 10, 23, er weinte, er wird der weinende Prophet genannt, er hat oft geweint über den Zustand Israels. Und er weint nicht über seine Not, sondern er weint hier wieder über eine bestimmte Sache, ihr könnt ja nachlesen zu Hause. Aber ich zitiere den einen Vers, Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat. Nicht er ist, der sein Lebensweg bestimmt. Herr, ich sehe, die alles auf ihr Können, auf ihr Intelligenz oder auf ihr Reichtum gesetzt haben, ich sehe, dass sie ihr Geschick nicht in der Hand haben. Sie sind jetzt alle weggeführt worden. Alle, was haben sie von ihr ganzen Reichtum, von ihr Haschen nach Reichtum? Sie sind alle weg. Die Babylonier kamen, haben sie alle über Nacht mitgenommen. Nicht er ist, nicht der Mensch ist es, der seinen Lebensweg bestimmt. Welch eine theologische Wahrheit, mitten in diesem Kapitel. Gott ist es, der den Lebensweg bestimmt. Und wenn wir das nicht sehen, gehen wir neben der Sache. Jesus sagt, selig sind, schon jetzt. Es ist auch für jetzt. Nicht nur im Himmel wollen wir selig sein. Jetzt müssen wir selig sein, damit wir dort selig sind. Amen. Jetzt schon gilt die Seligkeit. Selig sind. Ob wir Ursache, Motive haben, traurig zu sein. Ich weiß es nicht, wie es dir innerlich geht, was dich beschäftigt. Für unsere eigenen Sünden vor Gott sollten wir traurig sein. Vielleicht für unser Unglauben, für unser Zweifel, dass wir nicht im Willen Gottes waren oder sind, selig sind, sei entschlossen, ein Leidtragender zu sein, der mitleidet für das Reich Gottes, für die Interessen Gottes. Psalm 109, Vers 21, deine Gnade ist mein Trost. Und das wirst du auch erfahren, wenn du mitleidest für die Sache Gottes, seine Gnade wird dich immer wieder trösten. Wahrhaft glücklich ist, wer von Gott getröstet wird. Ohne Gottes Trost, also Reichtum macht nicht glücklich. Vielleicht eine kurze Zeit. Er selbst kommt uns zu Hilfe mitten im Sturm und flüstert uns in Ohr, fürchte dich nicht. Ob du durch Wasser gehst, durch Feuer, egal welche Not du durchmachst, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Halleluja. Wie wunderbar. Leid ist nur dann gut, wenn es uns das Tor zum Himmelreich öffnet oder wenn es uns um das Reich Gottes geht. Wenn wir nur verbittert sind wegen ein Leid, das kann uns zerstören, das kann Menschen krank machen und in die ewige Verdammnis bringen. Gott weiß besser als wir, wozu Leid dient. Und Jesus sagt, selig sind die Leidtragenden. Und diese Predigt fordert uns auf, über unsere eigene Trauer hinauszublicken. Nicht dein Trauer ist das Wichtigste. Es gibt andere um dich. Gott will, dass du lernst zu sehen, das Bedürfnis der Mitmenschen um dich herum. Und dieses Wort betont auch die Verbindung zwischen Trauer und Liebe und göttlicher Charakter. Gott will deinen Charakter formen, dich Jesus ähnlich machen, wenn er Leid zulässt. Wenn er Not, Krankheit, Probleme, allerlei Probleme zulässt. Die Welt um uns herum steckt in so viel Krisen und wir sollen nicht gleichgültig vorbeigehen. Wir dürfen als Gemeinde auch unsere Trauer und Schmerz Gott bringen, was dich auch beschäftigt. Wir dürfen jetzt ins Gebet gehen und Gottes klagen. Er steht bereit zu trösten. Niemand kann trösten, wie Gott tröstet. Der Heilige Geist hat, sein Name ist Tröster, einer seiner Namen. Er ist der beste Tröster. In Zeiten der Trauer, vertraue auf Gottes Verheißung. Bruder, Schwester, es ist eine Jüngerlehre, die wir hier haben. Er hat Trost über menschliche Vorstellungskraft hinaus. Wir können gar nicht vorstellen, was Gott machen kann in tiefster Not. Wir müssen Trauer nicht von uns drängen, so wie es modern oft gemacht wird. Wir wollen gar nicht dran denken. Niemand darf es erwähnen. Kein Wort darüber. Ja, über die Tatsachen darf man nicht reden, so wie der 100-Jährige, der sagt hat, ein Wunsch habe ich, über Tod wird hier nicht geredet. Heute habe ich Geburtstag, hat zur Tochter gesagt. Keiner redet über den Tod, es wird gefeiert. Wenn er dann zwei Tage später umkippt und nachher beerdigt wird, was bringt es? So geht man mit dem Tod um oft in der Welt. Man drängt es von sich. Man will nichts damit zu tun haben. Wie dumm, wie unweise. Die geistliche Dynamik von Trauer und Trost ist etwas Wunderbares. Es hat eine Auswirkung auf unser Leben. Die Seligkeit, die Jesus hier anspricht, ist kein Selbstzweck, sondern bringt eine verändernde Kraft mit sich. Es verändert uns in Jesu Bild, damit wir in Gottes Reich gebraucht werden, unser Platz finden, wo wir dienen können, dass Gott uns eines Tages sagen kann, komm du treuer Knecht oder Magd, egal, und geh hinein in das Haus deines Vaters. Versuche in jeder Traurigkeit eine geistliche Haltung zu haben. Nicht negativ nur, nicht menschlich nur. Trauer nicht als Hindernis ansehen, sondern als eine geistliche Haltung. Herr, ich will, dass dein Reich wächst. Ich will, dass Menschen gerettet werden. Ich will, dass alle gerettet werden, die noch nicht gerettet sind. Und dafür gebrauche mich. Also nimm Gottes Trost persönlich in Anspruch und du kannst jetzt schon andere trösten. So steht es in der Bibel. Wir können trösten, weil wir getröstet wurden. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.